Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Seinen Eltern und vier Geschwistern erging es in diesem Punkt anders. Aber die meisten von uns lernten Max Mutzke kennen, als er 2004 beim Eurovision Song Contest das Lied Can't Wait Until Tonight performte, produziert und geschrieben von Stefan Raab. Großartiger Song, großartig vorgetragen. Damit landete Max in Istanbul irritierenderweise nur auf Platz 8, aber nun die Gesetzmäßigkeiten dieses internationalen Wettbewerbs bleiben rätselhaft und haben wohl keinen weiteren Einfluss auf das Leben des bis heute erfolgreichen Sängers, der 1981 in Südbaden zur Welt kam und schon mit 11 seine erste Band hatte. Jetzt sitzt er mir im Studio gegenüber und ich komme aus dem Staunen gar nicht heraus, weil eine Geschichte die nächste jagt, während wir uns geschwisterlich 4 Pralinen teilen. Apropos Geschwister, der 5-fache Vater erzählt von den leicht exzentrischen Bestellmethoden seiner Mutter, von Babykost und vergorenen Bohnen, Marzipan und Feta-Schlotze und, ja, das wird Ihnen und Euch im Kopf bleiben, dem eigentlich ja sehr schönen Leben von Lise. Deren Vermächtnis, ach, diese Geschichte muss man sich am besten selbst anhören. Ganz sicher. Herzlich willkommen, lieber Max.
Vielen Dank für die Einladung.
Diesem Gespräch geht eine geschätzte Stunde, vielleicht eine Stunde 15 ungefähr voraus, in der du früher gekommen bist als verabredet. Ich war noch nicht zu Hause. Du bist hier um die Ecke essen gegangen.
Ich war in einem Laden, der so ein paar Äußerlichkeiten, also außen an der Fassade sind so Äußerlichkeiten, wo man sagt, ich bin jetzt bei dem und dem Laden was essen, das ist ganz in der Nähe. Und obwohl es nicht weit von dir weg ist, hast du nicht gewusst, von welchem Laden ich spreche. Und ich habe das Gefühl, es sind 17 Meter Luftlinie von dir entfernt.
Ich merkte, dass du am Telefon schon immer unruhiger wurdest. Und dann, Mensch, so eine Markise. Nein. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, es kann nicht sein.
Das egal, wie bei mir nicht in der Stadt.
So, ja. Dann habe ich dir eine Weile beim Essen zugesehen. Dann
ich habe dir aber was angeboten, du wolltest nicht.
Ich weiß, dann habe ich dir gesagt, pass auf, dass du ein Buch über dein Leben geschrieben hast, in dem sicherlich auch Essen vorkommt. Sorry, ich kann dich nicht danach fragen, weil es ist mir irgendwie durchgerutscht. Ich habe es nicht gewusst. Und dann hast du gesagt, kein Problem, ich erzähle die Geschichten einfach.
Ja, also wenn du mit jemandem über Essen sprechen kannst und über Begeisterung, dann bin ich der absolut Richtige.
Das ist so gut.
Ich habe meinem Buch ein Kapitel gewidmet, das heißt der Schwarzwälder Vielfraß. Und da geht's genau um meine kulinarische Offenheit. Aber ich vergleiche die Kulinarik auch mit Musik. Also in der Kulinarik sehe ich ganz vieles, was wir besprechen können. Ja. Deswegen hau rein.
Teilst du Pralinen häufig? Denn ich habe hier 4 hochwertige Pralinen, die ich dir angeboten habe.
Die du als Werbegeschenk bekommen hast vor 3 Wochen, sagst du?
Ja, vor 3 Wochen.
Die waren aber noch eingeschweißt, deswegen sie sind noch nicht vergilbt. Nee. Ich hole manchmal Pralinen raus, die habe ich dann vor 2 Jahren geschenkt bekommen und dachte, die halte ich mir für einen guten Moment auf. Übrigens die erste Geschichte, die ich erzählen kann. Beziehungsweise die erste Sache. Ich finde, wenn man Dinge geschenkt bekommt, es kann ja alles sein, ne? Es kann eine Flasche Wein sein. Gut, bei einer Flasche Wein könnte man sagen, die kann man auch 2 Jahre liegen lassen, egal. Aber es kann ja zum Beispiel ein geiler Käse sein oder ein Kekse oder Lebkuchen an Weihnachten oder whatever. Man sollte es sofort essen. Also nicht, dass du es kriegst und du stopfst dir das vor dem Schenkenden ins Maul, aber dass du zumindest, wenn du nach Hause kommst und das nächste Mal gibt es Tee oder Kaffee oder ist ein schöner Abend oder so, dann sollte man sofort diese Geschenke rausholen, damit die sich nicht ansammeln und man am Ende denkt, shit, jetzt ist das schlecht geworden. Und das ist deswegen finde ich es total gut, wenn man Pralinen dann isst, sofort bei der ersten Gelegenheit.
Das tun wir. Aber was mich wirklich nachhaltig beeindruckt, du bist kurz bevor es losging noch mal rausgegangen und hast ein Messer geholt.
Ungefragt in deine Küche. Ich habe aber auch mein Lieblingsmesser gefunden von Victorinox. Dieses scharfe Feschbarmesser.
Ich liebe
die besten. Davon habe
ich ungefähr. Damit mache ich alles.
Ich auch. Habe ich 15 Stück zu Hause, weil ich ein Stammtischvater bin. Erzähle ich dir nachher. Hat auch mit Essen zu tun. Und da habe ich diese Messer besorgt für die ganze Kollegschaft, die immer antanzt.
Okay. Und du hast diese 4 Pralinen, die jetzt zwischen uns liegen, genau in der Hälfte geteilt. und hast den Vorschlag gemacht, wir essen die paritätisch und sagen dann, wie sie uns schmecken und was wir da assoziieren. Wollen wir anfangen?
Ja, bitte. Finde ich auch. Ich habe es auch deswegen gemacht, ja, weil ich genau wusste, es sind 4 unglaublich lecker aussehende Pralinen, die alle unterschiedlich sind. Und ich wusste, wir werden ja in diesem Podcast einen großen Teil der Zeit mit der Diskussion verbringen, wer welche nimmt. Ah, nimm du die. Ach, du wolltest mit der Pistazie. Ah, nee, ich wollte. Also deswegen habe ich sie geteilt.
Ich lasse dich gerne an diesem Glauben. Ich hätte dir alle 4 überlassen.
Du machst, du hebst, nee, ich halte meinen Finger hin und dann sagst du irgendwann.
Stopp.
Du musst die Augen zumachen. Du musst die Augen zumachen.
Stopp.
So, stopp. Also wir sind bei der angekommen, Walnuss, die eine Walnuss hat, die ich auch. Walnuss sieht ja aus wie ein Gehirn.
Ja, absolut.
Und ich habe es jetzt einfach in der Mitte dem Gehirn nach.
Oh, vielen Dank.
Oh, mit Sicherheit meine Lieblings.
Marzipan oder so. Oh, ja. Pass mal auf so.
Weißt du, dass ich Marzipan liebe? Mm. Es gibt ja die Menschen, die.
Warte mal kurz. Mal nicht alles wegreden.
Sehr gutes Marzipan.
Mhm. Es ist aber auch wirklich nur Marzipan und das finde ich auch gut.
Ja.
Weil oft ist es dann so Shishi-Marzipan noch mit einer Note bla 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 oder so.
Mhm. Wobei ich es auch liebe an Ostern. Mhm. Es gibt bei einem Discounter gibt es diese großen Ostereier, die mit Marzipan gefüllt sind. Und dann ist immer entweder noch Pflaumenrum mit drin.
Aha.
Das liebe ich auch. So Rum mit Pflaume in Marzipan.
Ja, und ich muss auch zugeben, ich mag auch Mozartkugeln sehr und da ist ich ja auch noch mit, ah, oh, liebe ich.
Ich liebe es so sehr.
Ich bin da von runtergekommen, ich war da richtig.
Warst drauf?
Ja, ich war ein bisschen drauf. Weil ich dann auch so eine Quelle gefunden habe, wo sie gut schmeckten und preiswert waren, weil diese Original-Mozartkugeln, die sind ja richtig, richtig teuer.
Ja, das stimmt. Aber wenn ich in Lübeck zum Beispiel spiele, Lübecker Marzipan, oder ich bin in Wien oder irgendwo, wo es dann eben, dann muss ich das kaufen. Auch wenn es am Flughafen oder Bahnhof ist. Ich muss es einfach kaufen.
Das ist
kaufen.
Dann richtig teuer.
Und dann einfach eine Kugel rein. Es reicht mir auch eine. Also ich brauche jetzt nicht 10 Kugeln.
Mir schmecken die dann aber manchmal einen Tick zu sehr nach Alkohol, weil dieses Marzipan ist manchmal zu alkoholisch. Findest du nicht?
Ja, ich glaube, ich mag die Rumnote. Ich mag diese Rumnote auch. Deswegen meinte ich auch diese Pflaumenrum mit Marzipan, das finde ich total geil.
Ich mag den Alkoholgeschmack gar nicht so gerne. Aber wenn wir jetzt sowieso schon Name droppen, Rittersport, Traubennuss, Rum oder wie heißt
mega.
Die?
Mega,
die ist so Traubennuss, lecker.
Rum. Immer, also die Traubennuss lecker. Ist ein Shit gegen nichts gegen die Traubenrum-Nuss. Also mit Rum meine ich, ja.
Ja.
Ganz genau.
Da mag ich es irgendwie ganz gerne.
Ich auch.
Also das war, finde ich, eine ganz anständige, solide, feine Praline.
Gutes Marzipan.
Ne? Ja, finde ich auch.
Sehr lecker.
Und dieses, glaubst mir oder nicht, ich glaube, das Wort Marzipan ist in geschätzten 190 Gesprächen vielleicht einmal gefallen. Und ich wundere mich, ja, ich verstehe gerade, ich weiß gerade nicht, warum. Du hast völlig, völlig recht und ich werde Marzipan fest aufnehmen in die Liste der polarisierenden Lebensmittel. Das ist dieses Vorspiel.
Wie Koriander oder Trüffel.
Genau, du liebst es oder du hast es.
Ganz genau.
Und Marzipan hat jetzt für immer einen festen Platz. Das ist auch so ein schönes Wort.
Mhm.
Marzipan.
Ich finde, es klingt, also wenn es keine Märchen, wenn es das Genre Märchen nicht gäbe, müsste man es allein wegen dem Wort Marzipan erfinden, weil es klingt wie ein ganz leckeres, besonderes, aber auch märchenhaftes Zeug, finde ich. Marzipan klingt wie aus dem Märchen.
So, und dann haben wir, ich habe dich abgeholt bei diesem Italiener, von dem ich gar nicht wusste, dass es ihn gibt. Und dann habe ich dir einen Espresso angeboten und wir haben festgestellt, dass wir beide diese ganz einfache und sehr, sehr gute Maschine haben, die wir über alles lieben. Mhm. Und kaum haben wir sie mit Lob überschüttet, war sie kaputt.
Ich weiß gar nicht, ob sie, ich kenne dieses Phänomen, was sie hat, dass sie manchmal nicht, dass
ansaugt,
sie, dass sie
ne?
wie so erstickt sozusagen. Sie, aber dann hat es meistens damit zu tun, dass man den Siebträger zu voll macht.
Haben wir haben alles
probiert. Aber wir haben 4-mal probiert und haben alles probiert und es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was sie hat.
Nee, ich weiß auch nicht, was sie hat. Ich habe dir aber auch gesagt, dass sie mal eine Woche kaputt war und nach einer Woche wieder ging, ohne dass ich irgendwas gemacht
habe. Ja, das ist, es gibt ja die Vermutung, dass da ein kleines Äffchen sitzt in allen Geräten, im Handy, im Laptop, überall, an jedem Programm, in jeder App sitzt so ein kleines Äffchen und manchmal hat es einfach Lust, hat es einfach nicht Lust, den Schalter umzulegen, den du willst. Ich habe immer das Gefühl, das ist so, man kann das auch nicht nachforschen. Warum funktioniert ein Gerät manchmal auch einfach zuverlässig nicht?
Absolut.
Und es gibt überhaupt keinen Grund dafür.
Wir beginnen jetzt da, wo dein Leben begonnen hat, nämlich eine halbe Stunde von Zürich entfernt ungefähr, ist das richtig?
Ich würde sagen, von Zürich ist Freiburg, also genau, aufgewachsen, hast du vollkommen recht, ist es eine halbe Stunde von Zürich. Mein Leben begann im Kreissaal in der Klinik in Freiburg. Das ist dann anderthalb Stunden weg. Aber aufgewachsen bin ich eine halbe Stunde von Zürich, direkt an der Schweizer Grenze, Waldshutin.
Kränkingen?
Kränking heißt der kleine Ort, mit E, nicht mit Ä.
200 Einwohner, jedenfalls damals offenbar. Und der Rhein hat oder hatte Trinkwasserqualität?
Hat immer noch.
Oh Gott.
Das ist einfach kein Schiffsverkehr. Bei uns ist der Rheinfall in der Nähe und es gibt noch mal eine andere Untiefe. Die war in der Zeit, als der Schiffsverkehr aufkam, da war man damals noch nicht in der Lage, das wegzusprengen. Und dann, als man in der Lage gewesen wäre, das wegzusprengen, wurde es sinnvollerweise verboten, diese eigenartigen und wunderschönen Felsformationen wegzusprengen. Deswegen ist es nach wie vor das originale Flussbett vom Bodensee bis nach Basel. Und auf der halben Strecke leben wir. Und das ist tatsächlich durch Felder und Wiesen und Wälder. Es ist grünes Wasser, also wunderschön, so ganz hellgrünes Wasser und eben Trinkwasserqualität.
Deine Mutter Inge war Schauspielerin, die ist 2013 gestorben. Dein Vater Gottfried, Gynäkologe. Und du hast 5 Geschwister. Und bist selbst in dieser Reihenfolge das wievielte Kind?
Also genau, das habe ich ja, das ist eben so schade, dass du das Buch nicht hast, aber ich kann dir das kurz erzählen. Wir sind 6 Geschwister und das älteste Kind, der Steffes, der ist mittlerweile gestorben. Und das liegt daran, dass er an einer OP gestorben ist, die eigentlich hätte sein Leben sehr viel verbessern sollen, denn er ist auf die Welt gekommen von anderen Eltern. Der war adoptiert und der ist in einem Heim groß geworden. Ich schreibe das auch in meinem Buch ganz explizit. Der ist bei Eltern geboren worden, die sehr schwer hatten wohl, die er später auch immer nur seine Erzeuger nannte. Und dann hatte er das Noonan-Syndrom. Das ist ein Gendefekt, der auch Auffälligkeiten hat, Kleinwuchs, Herzfehler und so weiter. Und er hatte unter anderem auch eine schwere Diabetes und seinen ersten, schon von Geburt an, und seinen ersten diabetischen Unterzucker hatte er, einen schweren Schock im Säuglingsalter mit 3 Wochen, und seine Eltern dachten, der wäre tot und haben den in den Mülleimer geworfen.
No.
Und da wurde der gefunden und in ein Heim gesteckt. Und da, weil es damals einfach nicht möglich war in dieser Zeit, in den Ende der 60er, 70er, den Insulinwert zu messen, den Blutzucker zu messen und Insulin zu verabreichen. Und dann hat man ihn in ein Heim gesteckt. Und da kam dann Schwester meiner Mutter ins Spiel. Die hat nämlich mit 16 da eine Ausbildung gemacht oder ein Praktikum. Und das Heim hatte immer geöffnet, nur wegen ihm. An Weihnachten wurden alle Kinder abgeholt, aber er wurde nicht abgeholt. Der Steffes wurde nicht abgeholt. Und dann hat sie mit dem Opa gesprochen, mit meinem Opa, und hat gesagt, ob sie ihn an Weihnachten mit nach Hause bringen darf, sonst muss sie arbeiten und das Heim muss geöffnet haben. Und mein Opa meinte, bring ihn doch mit. Und ab dem Moment war der ganz viel bei uns. Der hat aber nie bei uns gelebt, der ist im Heim dann auch groß geworden, wurde auch sehr viel später erst adoptiert, aber war für uns unser Bruder. Ja. Weil meine Mutter, die Schwester, war ja im Heim als Arbeiterin, und meine Mutter war 19 und hat sich so in diesen kleinen 5-Jährigen verliebt, dass sie den ganz oft mitgenommen hat. Und mit ihm an der Hand hat sie meinen Vater kennengelernt. Also meine Mutter hatte in Anführungszeichen einen Sohn, als sie meinen Vater kennengelernt hat, der als Medizinstudent mit einem Oberlippenbart oder Pfeife im Mund Kaftans verkauft hat. Ja, und dann haben die sich total verliebt ineinander, und dann kamen 5 Kinder, und der mittlere von den 5 bin ich. Ein Mädchen, 5 Jungs.
Ach, gucke mal.
Also die Erstgeborene meiner Prinzip Eltern war dann ein Mädchen.
Quasi.
Und dann,
ja. Du selbst hast auch 5 Kinder, also da kann ich mir eure Familien feiern, die sind sicherlich, da muss man ein großes Haus haben oder es muss gutes Wetter sein und man muss im Garten stehen oder man muss irgend so ein Vereinsheim irgendwie anmieten, so ein Saal oder so.
Das ist aber wirklich lustig, weil, dass du das sagst. Wir hatten gerade einen großen Geburtstag von meinem Nachwuchs, und da haben wir tatsächlich ein Vereinsheim gemietet, weil wir einfach sehr viele Leute sind. Aber wir haben auch das große Glück, dass wir im Schwarzwald leben. Und wir sind eine Patchwork-Familie. Wir haben ja tatsächlich eine Patchwork-Situation. Das heißt, es gibt mittlerweile Bonusgeschwister und Bonusmama und Bonuspapa und so weiter. Und Bonus-Open und Omen. Und
ist das wirklich mies? Was für ein Plural, okay.
Es ist mega lustig. Der Plural auf das ist so ein Wort der Kinder. Ich habe ganz viele Open und Omen, Papa. Stimmt, ja, du hast viele Open und Omen. Und es ist eigentlich so schön, weil das Wort Bonus so schön ist. Wir kennen ja von Grimms Märchen das Stief, die Vorsilbe Stief, Mutter, Stiefvater, Stiefbruder. Das hat immer super schlechte, schwingt immer was Schlechtes mit. Und ich finde das Bonuswort eigentlich voll total schön. Und diese Patchwork-Situation bedeutet, dass wir so angewachsen sind in dieser Patchwork-Familie, dass es eben tatsächlich auch an Weihnachten dafür sorgt, dass wir eine riesige Gruppe sind. Also da kommen eben alle Omen und Open zusammen und alle Geschwister und Kinder und auch meine Geschwister mit ihren Kindern und Partnern und so. Und wir finden auch immer einen schönen Platz, wo wir das feiern können. Und wir leben ja im Schwarzwald, und da ist es zum Glück nicht unüblich. Das hat mit Reichtum und so gar nichts zu tun, sondern es ist einfach eher oft der Fall, dass in kleinen Dörfern hat jeder seine eigene Hütte, sein eigenes Haus. Das kann ein altes Bauernhaus sein oder whatever. Und das erlaubt einem einfach von vornherein schon, dass man die Familien auch alle wirklich zusammenbringen kann unter ein Dach, weil man eben nicht auf eine Wohnung begrenzt ist ohne Balkon, sondern immer einen Garten drumherum hat, immer ein Haus hat und so weiter.
Und dafür muss es auch weiterhin Landgasthöfe geben, damit die Menschen da auch untergebracht werden, wenn sie von Wochenende kommen.
Ja, also tatsächlich, genau, das ist immer echt immer eine Frage. Wo bringt man die unter, wenn sie nicht alle im Haus Platz haben? Jetzt wohnen aber zum Glück bei uns in der Nähe ja viele meiner Verwandten und die kommen alle unter, allein schon privat. Okay. Viele kommen auch mit so einem
Wohnmobil.
Ja, mit einem Wohnmobil oder mit einem Bus, wo eine Matratze drin liegt und pennt vor der Haustür. Das finde ich auch super, auch im Winter. Genau, dann können sie dann einfach auf Toilette, können sie ins Haus gehen und dann wieder ins Bett.
Du hast doch mit deinem Bruder auch mal so ein riesengroßes Auto umgebaut, ne?
Das ist recht. Ich habe 2014 einen Steyr 1218 gekauft. Das ist ein österreichischer Bundeswehr-LKW. Und den haben wir angefahren mit vielen hundert Stunden. Mein Bruder und ich haben da reingesteckt, um den umzubauen. Wir sind nie fertig geworden. Der gibt's immer noch. Jetzt gibt es seit diesem Jahr wieder neue Pläne, was wir damit machen. aber ich bin nie fertig geworden.
Gibt's denn da so eine Küchennische oder ging es euch da um andere Sachen?
Doch, es geht. Es ist ein Wohnmobil, aber ein Allradfahrzeug mit großen, stollenbereiften Rädern drauf, so Paris-Dakar-mäßig. Mhm. Und es geht darum, man nennt das ja dann auch nicht Wohnmobil, sondern Expeditionsmobil.
Aha.
Und eigentlich war die Idee, damit auch mal eine richtige Weltreise zu machen. Und ich überlege mir, das auch tatsächlich zu machen. Also es gibt ja Kinder, die kommen jetzt bei mir aus der Schule raus. Es gibt Kinder, die sind noch nicht in der Schule drin. Und so dieses Gap zu nutzen, zu sagen, bevor das Jüngste in die Schule kommt, könnte man eigentlich nochmal sagen, man geht ein halbes oder ein Jahr lang auf Reisen, wenn wir uns das leisten können und wenn wir die Zeit finden. Aber das muss natürlich langerhand geplant sein. Ja. Aber das ist natürlich eine Idee. Und
vielleicht
dann
muss es ja auch keine Weltreise sein über ein halbes Jahr, sondern vielleicht einen Monat oder so.
Es gibt auch Leute, die fahren los. Die fahren dann in den ersten Ferien 2 Wochen Richtung Süden, Richtung Afrika. Dann haben sie vorher abgemacht, wo das Fahrzeug bewacht stehen kann. Dann fliegen sie nach Hause, fliegen im nächsten Urlaub wieder runter, sind wieder 3 Wochen unterwegs, fliegen wieder heim und machen das ein ganzes Jahr lang und nutzen halt jeden Urlaub, um komplett immer dahin zu fliegen, wo das Fahrzeug steht und dann die Welt weiter zu bereisen. Und die letzten Urlaub nimmst du dann als Rückreiseurlaub,
verstehe,
weißt du?
Ja.
Das finde ich auch eine coole Idee.
Mhm. So, also zurück nach Krenkingen, zurück in ein Haus, in dem du das mittlere Kind ungefähr bist und in dem, so klingt es jedenfalls, wahrscheinlich, ich sag jetzt, die Tür immer offen stand. Wenn du so viele Geschwister, wenn so viele Kinder da sind, dann ist da Trouble, dann ist da immer auch was los, dann kommen Freunde und Freundinnen und setzen sich mit an den Tisch. War es so?
Es war. Auch das ist natürlich in dem Buch geil beschrieben, weil wir hatten eine ganz besondere Situation. Wir haben als einzige protestantische Familie, stimmt nicht ganz, unsere besten Freunde waren auch noch protestantisch, in dem hochkonservativen Südstaaten Schwarzwald, wo wir aufgewachsen sind, alles ja eigentlich Katholiken und Katholikinnen und wir waren die einzigen Protestanten, wie gesagt, und haben das katholische Pfarrhaus gekauft und lebten da drin mit ganz vielen Kindern. Mein Vater Gynäkologe und Schlagzeuger aus Leidenschaft und meine Mutter Schauspielerin und eine unglaublich extravagante Frau. Das beschreibe ich auch sehr, weil sie super unkonventionell war, weil sie total obszön war, weil sie aber auch obszön aussah. Also sie war wahnsinnig schön, voller Weiblichkeit, die hatte schwarzes Haar, immer so ein Pagenschnitt, die sah eigentlich immer in dem Land, in dem sie war, hat man sie immer mit der Landessprache angesprochen, weil wenn sie in Frankreich war, dachte man, ist klar, eine Französin, in Italien dachte man, ist Italienerin, in Spanien war es eine Spanierin, in Marokko war es eine Algerierin oder was, weiß, also so, man hatte so das Gefühl, die kommt da immer von her. In Israel hat man sie auf Israelisch angesprochen, weil man dachte, ist eine Israelin, also die war so eine ganz mondäne, coole Frau. Voller Weiblichkeit, wie gesagt, und die war aber halt auch als Schauspielerin und als so ein ganz eigener Charakter sehr offen, sehr, sehr offen, also auch im Sinne von, das Haus war immer auf, mein Vater ne, aber die beiden hatten eine unglaubliche Open-House-Mentalität und das bedeutete auch, dass alle Freundinnen und Freunde von uns immer schon bei uns am Tisch saßen. Und der Tisch war bei uns, hat eine ganz große Rolle gespielt, weil es war ein ganz großer, runder Tisch mit einer geschnitzten Eckbank und Stühlen drumherum, mit einem großen Kronleuchter drüber in dem alten Pfarrhaus. Und dieser Tisch, der einzige Fuß war eine ganz große Baumwurzel, die mein Opa mit Schwarzpulver aus dem Schwarzwald, aus dem Boden gesprengt hat. Mhm, da gibt es noch die Bilder, nicht vom Raussprengen, sondern von dem Tisch. Und um den Tisch hat alles stattgefunden. Das war sowohl in der Kindheit als auch in der Jugend als auch Erwachsene, waren wir immer um diesen Tisch mit allen Leuten. Und der Tisch war immer voll, gerammelt voll. Entweder mit uns allein als Familie waren wir schon genug, aber halt auch die Freundinnen und Freunde, die dazu kamen. Es hat immer jemand bei uns geschlafen. Uns haben Leute bei uns geschlafen, die vorher nicht gefragt haben. Also wir sind zum Beispiel morgens aufgewacht, saßen am Frühstück und dann kam einfach ein fremder Mann und eine Frau runter mit Unterhose. Oh, können wir einen Kaffee haben? Ja, ja, klar. Und dann haben die einen Kaffee genommen, haben sich wieder in ein Bett verkrochen, weil wir so viele Betten hatten in dem Haus. Ein Proberaum, der eher so einer Kulturscheune glich. Also der war so im obersten Stockwerk, da haben wir immer Musik gemacht. Und das war wirklich so, das Absurde war nicht nur, dass da Leute geschlafen haben, die nicht gefragt haben, sondern die Reaktion meiner Familie war immer so absurd. Weil die immer gesagt haben, ja klar, hi, ich bin der Max, ha, ja, ich bin der Peter, das ist die Sabine, können wir einen Kaffee haben? Ja, könnt auch was frühstücken. Nö, wir legen uns wieder hin, alles klar, bis später. Und das war bei uns Standard. Das hatte einfach mit dieser Open-House-Mentalität zu tun. Es gab natürlich auch immer einen Hintergrund, warum die dann bei uns geschlafen haben oder warum die wie da drauf kamen, dass die bei uns irgendwo noch im dritten Stockwerk noch ein Bett frei gefunden haben.
Wie lustig. Ich meine, wenn so viele Menschen in einem Haushalt leben, ich erinnere mich gerade an eine ganz alte Geschichte von Mareile Höppner, die Moderatorin, die in Leipzig, in Dresden in einer WG gelebt hat. Und da wohnte auch eine Woche eine Person, die immer im Flur auf dem Sofa schlief. Und alle dachten, naja, das ist dann halt wahrscheinlich eine Bekannte oder ein Freund von irgendeinem Mitbewohner.
Und dann?
Und nach einer Woche stellte sich heraus, dass niemand diese Person offenbar kannte und sich nicht zuordnen konnte. So habe ich die Geschichte
das
zumindest
ist ja
in Erinnerung.
Mega lustig.
Vielleicht
auch
war das bei Inge und Inge ist deine Mutter gewesen, bei Peter und Monika auch so. Ich finde, es ist Zeit für die nächste Praline, oder? Okay.
Wollte ich gerade sagen.
Und ich finde, wir können jetzt ohne die Augen zu schließen.
Okay, dann aber jetzt darfst du entscheiden.
Ich würde sagen, jetzt versuchen wir es hiermit. Wie würdest du sie beschreiben?
Sie ist mit heller Schokolade, also mit brauner Schokolade und nicht schwarzer Schokolade umzogen und innen drin etwas drin. Das könnte krokant sein.
Ich würde sagen Orangenmarzipan. Gucken wir mal. So. Oh, du hast Blätterkrokant. Blätterkrokant.
Wurde auch sehr lecker.
Krokant ist so unterschätzt. Als ich Kind war, gab es Krokant-Schokolade. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr.
Auch zu Ostern gibt es solche Eier.
Ja.
Mit Krokant drin. Und das sind die besten, finde ich.
Super lecker.
Mhm. Wenn es nicht mit Maß
ist, dann Krokant. Es ist halt trocken. Ne? Man muss wissen, worauf man sich einlässt.
Und dann machst du kratz.
Oh, gut.
War lecker.
Oh. Ich habe jetzt erstmal dieses Haus vorm inneren Auge. Und ich glaube, so geht es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich weiß, dass es Lydia gab. Und ich weiß, dass Lydia... Erinnere ich das richtig? Kiwi-Torte?
Oh ja, richtig. Genau, die Lydia ist eine Frau, sie lebt noch immer und sie ist mittlerweile in ganz hohem Alter schon eine absolute Seele. Und meine Eltern haben mit so vielen Kindern und einem fulltime arbeitenden Vater und einer extravaganten Mama, die ja Theater gespielt hat, tagsüber oft geschlafen hat. Und dann gab es die Lydia, die eben eigentlich dazu da war, dass meine Eltern sich sicher sein konnten, dass diese vielen Kinder einfach auch am Nachmittag jemanden hatten, der da war. Das war auch einmal wichtig. Aber es ging auch ganz um praktische Sachen. Also wir sind einfach gerade mit vier Jungs, die im Haus gelebt haben, die ständig draußen waren und verdreckt zurückkamen. Es war einfach ein Monsterberg an Wäsche jeden Tag. Es gab Einkäufe zu machen, es gab zu kochen und so. Es war einfach die Hausarbeit. Mhm. Und mein Vater, das ging gar nicht anders. Wir brauchten einfach eine Person, die das alles auch mitträgt, weil meine Eltern das hätten nicht leisten können. Und dadurch hatten wir die Lydia zu Hause. Und die war für uns eigentlich eine Mischung zwischen Oma und Freundin und auch mal Erzieherin, ne? Also die war auch wichtig.
Hatte eine Autorität, ihr habt sie respektiert.
Ja, wir haben sie sehr respektiert, einfach weil sie so lieb war. Also wir wollten nie, dass die Lydia, die hat sicher viel unter uns gelitten, weil wir einfach vom Temperament her mit so vielen Jungs und Prügeleien und laut sein und so vieles kaputt machen, dreckig machen und so weiter, war sie natürlich auch beansprucht, aber wir wollten eigentlich immer, wir wollten nie respektlos sein. Mhm. Das gab es bei uns eigentlich nicht.
Hattest du das Gefühl, dass das einzige Mädchen von euch anders behandelt wurde und andere Pflichten hatte im Haushalt als ihr?
Die Miriam ist ja die Erstgeborene. Also der Steffis hat ja eben nie bei uns gelebt. Und dadurch war dann die Miriam die Erstgeborene in dem Haus. Und ich glaube schon einfach aus der Natur aus, die Erstgeborene an sich oder mehr der erstgeborene Mensch hat immer schon mehr Verantwortung. Hat ein strengeres Leben, glaube ich. Es wird nicht so viel erlaubt. Man wird dann immer laxer. Pro Kind, was dazukommt, wird es immer entspannter. Und ich glaube, dass sie schon, dann hat sie auch, sie ist 6 Jahre älter als ich, dadurch 4 Jahre älter als mein älterer Bruder. Da gab es dann schon relativ so im frühen Jahren einen Altersvorsprung, der schon gravierend war in der Verantwortung. Also die hat schon relativ viel machen müssen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall der Fall gewesen. Und dann muss man auch sagen, als Jungs, gerade ich, war so ein immer ADHS-Kind, so aufgedreht und nicht zu bändigen, dass es, glaube ich, an mich konnte man keine Verantwortung abgeben. Das war unmöglich, weil ich bin der einzige Mensch, den ich persönlich kenne, der eingeschult wurde und tatsächlich wieder ausgeschult wurde. Wie kennst du jemanden, dem es passiert ist?
Nein, mir ist es passiert. Ich weiß gar nicht, was meinst du damit?
Ich bin in die erste Klasse gekommen und nach einer Woche hat die Schule gesagt, wir müssen den rausnehmen, es ist unmöglich. Und dann bin ich wieder ausgeschult worden. Ich kam aus dem Kindergarten und bin tatsächlich mit allen Reifesachen, die man so gecheckt hat, der schulfähig, war ich aber gar nicht. Und dann wurde ich ausgeschult und dann kam ich in eine Art Vorschule. Das war das Gebäude der Sonderschule, wo, hat man damals noch gesagt, ne, wo Kinder waren mit Schwierigkeiten, Lernschwierigkeiten und so weiter. Und ich bin da auch drauf gekommen für ein Jahr, damit ich einfach mal grundsätzlich verstehe, was es bedeutet, wenn ein Lehrer sagt, bitte Max, setz dich. Weil es war wirklich so, ich kam in die erste Klasse, war von allem fasziniert, von den großen Gängen und dem Skelett, was in der im Klassenzimmer stand und dem ausgestopften Marder in der Vitrine. Und ich bin da durchgegangen, als wäre es der Europapark, als würde ich quasi mich, weißt du, als wäre ich einfach zum Spaß da und der Lehrer meinte, nee Max, wir sind ja jetzt in der Schule, du musst dich jetzt setzen. Und dann habe ich mich gesetzt und ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte nach dem Setzen, jetzt habe ich ja das gemacht, was er gesagt hat und bin dann sofort wieder aufgestanden. Und ich habe nicht verstanden, auch wenn ich gesagt habe, nee, du musst warten, du musst sitzen bleiben, bis es klingelt. Es war unmöglich und deswegen, genau. Ich bin aus dem ersten Schlagzeugunterricht wieder rausgeflogen, ein hochroter Kopf. Ein Lehrer mit einer Korthose hat mir Schlagzeugunterricht gegeben und hat so wutentbrannt mich rausgeschmissen, weil der wollte, dass ich die kleine Trommel erst lerne. Ich habe aber schon Schlagzeug gespielt zu Hause, weil wir hatten ja alles zu Hause und habe dieses in Anführungszeichen spießige kleine Trommellernen überhaupt nicht akzeptieren können und habe mich immer, wenn er sich weggedreht hat, an das vergilbte Plexiglas-Schlagzeug gesetzt, was in der Musikschule stand und habe so drauf rumgehauen, wie ich konnte. Und der ist ausgerastet. Ne? Und meine Eltern konnten damit aber sehr, sehr gut umgehen. Mein Vater ist ja Arzt. Der hätte ja auch sagen können, wir geben dem Ritalin oder so. Es wurde auch nie diagnostiziert. Ich bin nie in eine Untersuchungssituation gekommen, wo man sagt, ja, der hat ADHS oder ADS oder was auch immer. Aber mein Vater fand es toll, weil er sagt, ey, wir haben so viele Kinder und die sind alle unterschiedlich und lass sie bitte sich komplett ausleben. Die werden schon ihren Weg machen. Und das bin ich ganz dankbar, dass das so war.
Und was hast du getan? Weißt du, was dazu führte? War es einfach in Anführungsstrichen nur die Pubertät, dass du es gelernt hast, dich einigermaßen zu fokussieren?
Das ist spät gekommen. Also ich habe ja, bevor ich das Abitur gemacht habe, wirklich mit 16 erstmal mit der Hauptschule aufgehört und wollte auch nie wieder zur Schule. Und dann hatten meine Eltern gesagt, es macht auch wirklich keinen Sinn, dich zu zwingen. Wir würden es dir empfehlen, eine bessere Schulausbildung zu machen, aber es macht keinen Sinn. Und dann kam Musik ins Spiel und du kannst mit Hauptschulabschluss ein privates Musikstudio machen. Das habe ich da 2 Jahre gemacht und dann selber gemerkt, schon mit 17, 18, boah, ich habe nur in Anführungszeichen nur den Hauptschulabschluss und bin Schlagzeuger vom Beruf, würde ich werden. Und es macht mir jetzt schon keinen richtigen Spaß mehr. Und ich bin jetzt gerade mal noch nicht mal 18. Ich muss mir die Möglichkeit schaffen, später frei entscheiden zu können, was ich mache. Und dann bin ich zurück auf die Schule und habe dann 5 Jahre nochmal Schule besucht, 2 Jahre Realschule, 3 Jahre Abitur.
Warst du nicht auf so einem ernährungswissenschaftlichen, was war das?
Genau, auf einer Hauswirtschaftsschule, wo auch das ernährungswissenschaftliche Gymnasium war. Da war ich, ich dachte auch immer, Arzt wäre was Schönes, wobei ich immer wusste, dass das von der schulischen Qualifikation nicht funktionieren würde. Aber deswegen habe ich so eine Pflegeschule gemacht, also Realschule mit dem Hauptfach Pflege und Biologie. Und dann war aber der Notenschnitt so, dass ich das Abitur machen konnte. Und dann war ich auf einem Wirtschaftsgymnasium.
Okay. Mit Ernährung hattest du da gar nichts in dem Sinne.
Sag mal so, doch in dieser Hauswirtschaftsschule war das Ernährungsthema groß, weil das war auch ein ernährungswissenschaftliches Gymnasium mit eingegliedert. Und wir hatten waren diese quasi die Low-Abteilung davon und haben auch natürlich...
Was habt ihr da gemacht oder gelernt?
Du lernst halt dann da ging es dann auch um ernährungswissenschaftliche Sachen und Kochen und so weiter. Das hat man auch einfach da gelernt. Das ist schon so. Aber gelernt, naja, also so wie man Sport gelernt hat und später keinen Sport macht, dann hat man auch mal Sport gemacht, okay. So hat man halt da gekocht.
Verstehe.
Also die Leidenschaft zu kochen und Essen, zu essen, alles auszuprobieren, ja, die war immer schon da, das schon. Aber es hat mit der Schule nichts zu tun.
Werbung.
Mach doch mal was mit Gurkensalat, sagte Wiebke neulich zu mir. Wiebke arbeitet als Producerin für Toast Hawaii. Ich habe sie an anderer Stelle schon mal erwähnt. Sie ist so Mitte 30, ich hoffe jetzt, das stimmt auch, und weiß oft Erstaunliches. Kein Social-Media-Trend, von dem sie nicht mindestens Kenntnis hat. Ich würde es nicht mal ausschließen, dass sie selbst all diese Trends anschiebt, heimlich. Von einem auf den ersten Blick unauffälligen Büro aus, in dem sie international die Strippen zieht und Influencerinnen und Influencer auf Ideen bringt. Hey du, tippt sie in ihre geheime Tastatur. Hey, taiwanesische Popband, tragt doch auf den nächsten Konzerten mal Hosen mit zugenähten Hosenbeinen auf der Bühne. Und zack, werden zugenähte Hosenbeine zum Trend. Erst auf taiwanesischen Konzerten, kurz darauf in ganz Asien und über Insta und TikTok dann schnell weltweit. Vielleicht also ist Wiebke die Influencerin aller Influencer. Und wenn Wiebke sagt, mach doch mal was mit Gurkensalat, Bettina, dann ist oder wird der gute alte Gurkensalat plötzlich zum Trend. So geschieht es zurzeit. Vergessen Sie für einen Moment die zugegeben sehr leckere, in diesem Fall hier aber nicht gemeinte Variante, in denen die sehr dünn geschnittenen und geraspelten Scheiben einer Salatgurke vor Freude in ein Dressing aus Dill, Joghurt, Sahne oder Schmand springen. In Wiebkes viralem Gurkensalat geht es schon mal damit los, dass die Gurken akkordeonartig geschnitten werden. Sich also sehr kunstvoll auseinanderziehen lassen. Die Gurke als Girlande. Am besten gelingt diese mutmaßlich koreanische Variante mit Mini-Salatgurken, die es in vielen Super- und Biomärkten gibt. Die schmecken lecker, frisch und knackig und man muss sie nicht erst entkernen. Biogurken müssen Sie nicht mal schälen, waschen Sie die Schale gründlich, beispielsweise mit einem Mikrofasertuch ab. Legen Sie die kleinen Gurken jetzt zwischen zwei Essstäbchen und schneiden Sie sie erst gerade, von der anderen Seite dann diagonal ein. Die Stäbchen rechts und links verhindern ein versehentliches Durchschneiden der Gurken, damit die Girlande gelingt. Jetzt fehlt auch wirklich nur noch das Spezialdressing. Es besteht aus Reisessig, Sesamöl, Honig, je nach Empfindlichkeit mehr oder weniger Chiliflocken, Knoblauchzehen und Frühlingszwiebeln. DM Bio steuert eine hervorragende, auf traditionelle Weise in Japan hergestellte Sojasauce hinzu und Sesamsamen, die sie, finde ich, am leckersten vorher nochmal ölfrei in einer beschichteten Pfanne anrösten sollten. Schmeckt auch im Müsli oder in der Bowl hervorragend als Topping. Fertig ist der virale Gurkensalat. Danke, Wiebke, für die Idee. Ich schaue mir jetzt häufiger mal diese viralen Food-Sachen an und teile sie an dieser Stelle hier, wenn es irgendwie passt. Gerne nehme ich aber auch Ihre Ideen und Lieblingsprodukte von DM Bio entgegen. Schreiben Sie mir über Instagram oder eine E-Mail an rustberlin@icloud.com. Zurück zum Gespräch. Wenn wir nochmal zurückgehen an diesen riesengroßen Tisch mit der Wurzel als Fuß, wenn du an das Essen deiner Kindheit, an ein ganz typisches Essen deiner Kindheit zurückdenkst, was ist das?
Also die erste Geschichte, die mir einfällt, wenn ich an Essen in meiner Kindheit zurückdenke, ist eher eine Szene, weil es so, glaube ich, für mich so steht für mein Verhältnis zum Essen. Also ich glaube, das habe ich von meiner Mutter. Meine Mutter wollte immer alles ausprobieren. Meine Mutter hat auch bis zum Ende ihres Lebens, wenn wir essen gingen oder so, dann hat die einfach schamlos für sich zwei oder drei Sachen bestellt. Also so, aber halt so richtig zwei, drei Hauptgänge. Die hat die nie gegessen. Es ging ihr darum, die wollte alles probieren. Und die wusste, dass diese viel verfressenen Mutzkinder das eh alle wegstopfen.
Ja.
Und das war, wir haben uns mal voll gefreut, mit meiner Mutter essen zu gehen, weil sowohl von ihrem Teller, was übrig blieb, als auch alles, was sie noch bestellt hat, sie wollte teilweise nur probieren. Das ist natürlich jetzt, wir reden von auch einer anderen Zeit, ne? Also wir, ja, heutzutage ist ja der Nachhaltigkeits- und Gedanke und dass man mit den Ressourcen.
Wenn du mit vielen Kindern essen gehst, ist das nach wie vor okay. Wenn du weißt, du bestellst es, es wird eh gegessen, dann ist das okay. Wenn man es sich leisten kann, ist das super.
Genau. Und darum geht's ja auch, dass man sich's leisten kann und so weiter. Das ist ja, steht ja alles auf einem anderen Blatt. Das kann man ja auch so oder so sehen. Aber in meinem Fall fand ich das immer ganz toll und es gab eben dieses Offene, dass meine Mutter sich so draufgestürzt hat auf neue Dinge. Mein Vater eh auch, also der hat das eh auch immer alles mitgemacht und ich habe das adaptiert, weil ich es so schön fand, immer was Neues zu probieren. Mhm. Und es gab so eine Szene, da waren wir in irgendeinem Land mit Strand, ich weiß aber nicht, welches war, und da stand ein Typ mit einem Eimer und einem Lederhandschuh und dann, wenn Leute vorbeiliefen, hat er in den Eimer gegriffen, hat Seeigel rausgeholt, diese Dinger, wo man nicht reintreten will.
Ja.
Und hat dann so eine Machete genommen, ist jetzt ein bisschen unappetitlich, hat die einfach in der Mitte durchgehackt, die haben natürlich noch gelebt alle, der hatte die frisch aus dem Wasser geholt, hat die dann so durchgehackt, hat sofort auf das zuckende innere Zitrone drauf geträufelt. Das klingt alles ekelhaft. Dann hat es den Leuten mit so einem Esslöffel, kann man so schön einmal reingehen wie in so eine Kiwi und kann dann das Innere, was so ein bisschen muschelmäßig ist, hat er den Leuten so vor die Nase gehalten. Und die alle Menschen sind so zurück. Oh Gott, um Gottes Willen, was soll das? Und meine Mutter sofort, das probiere ich. Und ich war da vielleicht 5 oder so. Und habe ich gesehen, wie meine Mutter es probiert. Und dann habe ich sofort die Hand gehoben, ich wollte es auch probieren. Und dann fand ich es weder lecker noch eklig. War so lauwarm, salzig, wie Muscheln, ein bisschen wie Austern und so. Und ich will damit nur sagen, ich habe das geliebt, Sachen auszuprobieren. Und das ist heute nach wie vor so. Wenn ich in eine Eisdiele komme, nehme ich immer das Eis, wo ich noch nicht probiert habe. Und im Restaurant sogar auch sehr gerne Dinge, die mir Leute sogar, wenn Leute sagen, boah, das kannst du nicht essen, das vergorene Bohnen zum Beispiel.
Ja.
Beim Japaner. Und Max, egal, das ist eine Spezialität bei denen, aber das kriegst du nicht runter, weil schmeckt für unsere Geschmacksverständnis schlecht. Mhm. Und da muss ich es bestellen. Ich muss es einfach probieren. Oft haben die Leute auch recht, aber ich will es einfach probieren. Das ist so, ich glaube, ich finde es so spannend, da reinzustechen. Wie so in ein Land zu reisen, wo man noch nicht war.
Das lobe ich mir. Und wie bringst du das deinen Kindern bei, dass sie ähnlich offen sind? Einfach, indem sie dich imitieren, indem sie sehen, wie du das handhabst?
Es ist so wunderschön zu sehen, dass das alle meine Kinder drin haben. Die lieben das. Und ich kann nur erzählen, wenn ich essen gehe mit meiner Familie, ist das so lustig für mich, weil man so viele pikierte Blicke auch von den Umtischen bekommt, weil meine Kinder die Speisekarte durchgehen, also komplett durchlesen, dann fangen sie an, ganz systematisch so Sachen zu bestellen, diskutieren es aber miteinander aus und sagen auch, okay, wenn du die Nudeln bestellst, dann mache ich das. Und dann musst du aber dann das bestellen und du das. Und ab da teilen wir und dann arrangieren sie die Sitzordnung so, dass jeder drankommt. Und wenn das Pensum gegessen ist, was sie vorher abgemacht haben, schieben sie entweder die Teller zum anderen oder passen die Sitzordnung neu an. Und das liebe ich, dass meine Kinder das halt so exzessiv machen und dann, oh Papa, du musst das probieren und Papa, das haben wir extra nicht bestellt, weil du es hast, können wir alle mal probieren und so, ne? Dann geht das halt so rum und ich habe seit Jahren eine Liste in meinem Handy, wenn immer die Chance besteht, wenn wir irgendwo essen sind und es besteht nur die geringste Chance, dass wir wieder in diesen Laden kommen, ich schreibe mir immer auf, was jeder gegessen hat und nach dem Essen frage ich immer, so Leute, erzählt mal ganz kurz, was sehr gut oder es ging so, würdet ihr das auf jeden Fall nochmal bestellen oder würdet ihr jetzt sagen, auf jeden Fall das beim nächsten Mal? Und dann sagen die mir kurz ihr Feedback und es kommt oft vor, dass wir dann in irgendeinem Restaurant sind, wo ich sage, schaut mal hier waren wir genau vor 2 Jahren, da gab's das. So habt ihr damals entschieden, das war in euren Köpfen und Mägen los. Wie sieht's aus? Und es ist so cool, weil die sagen, stimmt, ja, genau, ja, ich nehme wieder das. Oder weißt du so? Und ich finde das irgendwie voll schön. Also bei uns das Essen gehen wird voll zu einem Happening.
Was ist immer in eurem Kühlschrank? Du hast vorhin schon gesagt, im Eisfach, das weißt du, da sind kleine Babybreien, so Töpfchen eingefroren. Für das Baby, nicht für dich. Du bist da nicht versucht, weil es ist oft sehr, sehr lecker.
Ich esse es aber immer leer, was übrig bleibt. Okay. Immer. In so Eiswürfelportionierer kann man ja super so Babysachen machen, die man ja auch selber im besten Fall mal irgendwann nicht die Zeit genommen hat, das zu kochen. Und dann macht man die da rein und dann taut man so einen Eiswürfel auf. Und wenn die ganz klein sind, dann essen sie halt ein Viertel davon. Mhm. Und das ist ja für mich ein Esslöffel. Ich esse es immer. Also auch die Babygläschen, die übrig bleiben. Ich schäme mich, ich würde das nie wegwerfen, weil der Hersteller sagt, ja, wenn es 3 Tage geöffnet ist, darf man es nicht mehr essen. Und ich denke mir, es ist doch totaler Quatsch. Es steht die ganze Zeit im Kühlschrank. Mhm. Ich probiere es. Es schmeckt astrein. Da wird nichts drin sein, was dieses Kind gefährdet. Und weil dann aber dann doch noch andere Leute dabei sind, die sagen, nee, komm jetzt, wir haben doch noch ein anderes Glas. Ich esse es immer weg. War immer schon so.
Was ist immer in eurem Kühlschrank, unabhängig von der Babykost?
Was ist immer, ja gut, ist langweilige Sachen wie Butter und Marmelade natürlich. Also Marmelade ist bei uns im Kühlschrank, bei manchen nicht.
Ja. Selbstgemachte Marmelade von irgendjemandem?
Ja, meine Schwester macht sehr gerne, die Nasu, die Mama meiner Kinder, macht sehr gerne Marmelade. Ich manchmal auch, wenn irgendwie Sachen übrig bleiben, wenn man jetzt an einem Stand ist und dann so Pflaumen kauft und man weiß, es ist viel zu viel, dann im besten Fall.
Pflaumenmus.
Mega lecker, ne?
Wow.
Oder Kirschen. Oh, Kirschen, ich liebe auch so selbstgepflückte Kirschen irgendwo und dann selber machen. Jetzt muss ich den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch noch doch begreiflich machen, dass wir ja auch oft, also wir haben eine Patchwork-Situation, das heißt, ich bin ja auch in einem Haus, dass ja manchmal, wenn ich auf Tour bin, ist ja dann auch niemand da drin. Dann sind ja meine Kinder bei der Mama und ich bin dann auf Tour zum Beispiel. Und dann mache ich es immer so, wenn wir den Wohnort wechseln, wir pendeln ja zwischen Köln und Schwarzwald hin und her, das sind so 500 Kilometer zwischen unseren Wohnorten. Wir haben so eine Kühltasche und jedes Mal, wenn wir einen Ort verlassen, wird alles, was verderblich ist, in diese Kühltasche geworfen mit einem Kühlakku. Dann fahren wir die 500 Kilometer, packen es da in den Kühlschrank, versuchen es dann da zu essen.
Ja.
Und es gab schon, keine Ahnung, Käse, der schon 2-3 Mal hin und her gefahren ist, bis er am Ende nie gegessen wurde und dann weggeflogen ist. Aber ich bin jemand, der nichts wegschmeißen kann. Das finde ich ganz blöd. Also ich mochte das aber als Kind auch schon nicht. Mhm. Ich fand das immer schon blöd. Es hat nichts damit zu tun, dass man jetzt sagt, ja, Essen schmeißt man nicht weg. Es war bei uns einfach immer schon so.
Gibt es eine Anschaffung in der einen oder anderen Behausung, irgendeine Art von Küchenmaschine oder von fancy Idee, wo ihr gedacht habt, ja, das macht Spaß oder ja, das ist lecker oder das werden wir ständig essen und ihr habt gemerkt, nee, haben wir nie benutzt.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Sandwichmaker. Mhm. Also nicht den Sandwichmaker, den benutzen wir tatsächlich noch, weil wir ganz oft Freunde bei uns haben, deren Kinder wiederum abends super gerne diese Sandwiches essen.
Dann so wie so ein Kontaktgrill, ne?
Und ich wollte sagen, Kontaktgrill ist es gewesen. Ich habe das gesehen, boah, geil. Und dann habe ich den gekauft, weil ich dachte, das ist doch voll cool, weil es doch geht viel schneller. Mhm. Es geht mindestens genauso lange, als würde ich eine Pfanne anmachen. Es ist totaler Bullshit. Es ist zum Putzen total nervig, auch wenn du die Platten rausnehmen kannst und abschrubben kannst. Du bist mit jedem Topf schneller und so weiter und so weiter.
Ja, im Topf kannst du ja nun mal kein Käsesandwich überbacken.
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Aber kannst du im Ofen machen. Aber also der Kontaktgrill war totaler Bullshit. Den haben wir immer noch. Ich habe den sogar versucht, einem Freund zu schenken. Der wollte den dann auch nicht. Und den haben wir noch und es gibt, glaube ich, in 3 Jahren eine Situation, wo ich den aus dem Schrank hole und dann benutzt man den. Und dann denkt man sich, pff.
Okay.
So, das war sicher die bescheuerste Anschaffung. Dann gibt es verschiedene, die man kauft, wo man beim Kaufen denkt, mein Gott, bin ich bescheuert, dass ich das kaufe. Wir werden es nie benutzen und dann benutzt es voll oft. Wir haben eine Eiswürfelmaschine, eine kleine, die wir nur im Sommer rausholen. Im Winter natürlich braucht die kein Mensch, aber im Sommer steht die bei uns auf der Küche. Diesen Sommer habe ich es vergessen rauszunehmen, fällt mir gerade ein. Die war diesen Sommer gar nicht im Einsatz. So eine kleine Maschine. Und da kommt der Schwabe mir durch. Dann machst du Eiswürfel. Die ist viel schneller als so ein Kühlschrank, der so ein Eiswürfelfach hat. Die finde ich ja total lahm. Die brauchen ja, wenn das Fach leer ist, kannst du bis am nächsten Tag warten, bis da wieder Eiswürfel drin sind. Kenne ich nur von Freunden, die den Kühlschrank haben. Und diese Eiswürfelmaschine ist viel schneller. Und am Ende des Tages nehme ich die Eiswürfel in eine Tüte und mach dir die Gefriertruhe. Und am nächsten Tag, wenn ich die wieder anmache, ich lasse die natürlich nicht über Nacht laufen, schütte ich die gefrorenen Eiswürfel wieder rein, dann ist die Maschine sofort kühl und so weiter und so weiter. Und das finde ich die Maschine, die wir total gerne benutzen, die ganz oft läuft bei uns. So.
Ich möchte jetzt niemanden und vor allen Dingen euch da überhaupt gar nicht desillusionieren, weil was ich jetzt sage, klingt ein bisschen komisch, aber ich kaufe mir eine Tüte mit Eiswürfeln.
Ja, da habe ich zu wenig Platz in der Gefriertruhe.
Aha.
Ja, wir hatten letztens so eine Horrorgeschichte, die musst du dir noch erzählen.
Ja, los.
Wir wohnen ja im Schwarzwald auf 1000 Meter, 40 Einwohner in einem Dorf, Sackgassenörtchen. Unser Haus, unglaublich schön gelegen.
So hat es was mit einem Tier zu tun?
Ja, natürlich.
Oh Gott, okay.
Ja, hat immer mit einem Tier zu tun bei uns im Schwarzwald. das ist ja auch was ganz Besonderes bei mir, wo ich letztens gerade mit Leuten darüber geredet habe. Ich finde es echt erstaunlich, dass ich als Mensch, der so viel rumkommt und auch in vielen Dingen durchaus keine Berührungsängste hat mit neuen Ideen, also Gendern zum Beispiel und so, ne? Das ist für mich ganz selbstverständlich, dass ich gendere oder dass ich immer das weibliche Geschlecht mitnenne. Das ist einfach, es ist logisch. In unseren Kreisen ist es irgendwie logisch und bei uns im Dorf ja gar nicht. Da wird ja, wenn ich da gendere, dann fangen die Leute an zu lachen und fragen, ob ich einen Schlaganfall habe, ne?
Also. Ich finde alle Varianten wirklich, man sollte da niemanden zu zwingen.
Ganz genau. Aber ich will nur sagen, ich bin eigentlich allen neuen Ideen aufgeschlossen. Mhm. Ich könnte mir nicht vorstellen, Vegetarier zu sein. Es ist ganz, ganz komisch und ich verstehe total den Sinn dahinter. Mhm. Ich verstehe, es gibt nichts dagegen zu sagen. Es ist alles richtig und trotzdem kann ich es nicht. Mhm. Es ist ganz komisch, obwohl ich denke, warum? Weil Fliegen zum Beispiel war früher für mich Alltag, weil ich im Süden Deutschlands wohne, oft nach Köln oder Hamburg, sehr oft nach Hamburg musste, ist einfach fast 900 Kilometer entfernt. Mhm. Mit dem Zug kannst du komplett abhaken, weil dann kommst du nicht an. Und wenn du, oder halt unter Umständen sehr verspätet und so weiter, das kann ich mir einfach nicht erlauben.
Kannst du nicht.
Und Fliegen war damals ganz normal und das ist etwas, was ich gar nicht mehr mache. Ich bin letztes Mal wieder geflogen und habe mich so fremd gefühlt in diesem Flugzeug. Also ich will sagen, ich mache den modernen Bewegungen mit, Aber vegetarisch sein ist für mich ausgeschlossen.
Ja, vielleicht zumindest muss man da auch ein Noch reinsetzen. Das hast du bei den Pflegen, hast du es ja auch ganz lange. Vielleicht brauchst du auch noch 10 oder 20 Jahre. Also ja, vielleicht auch nie.
Vielleicht auch nie. Bist du's nie. Vielleicht ist es auch so. Mhm. Genau, vielleicht ist es so. Naja, unser Garten hört auf, indem einfach dann eine Weide anfängt. Das heißt, da stehen Kühe bei uns. Unser Nachbar hat 3 Kühe. Und eine davon kam ums Leben. Die kam ums Leben, weil es ist Steilhang. Das ist Weidehaltung. Das passiert ab und zu, dass so eine Kuh sich verletzt und die muss notgeschlachtet werden. Du kannst eine Kuh nicht einen Gips anziehen oder so. Ne? Die hatte sich aber mehr verletzt als nur ein Bein gebrochen. Und dann musste die auf der Weide notgeschlachtet werden. Es war Hochsommer, heiß. Und dann sagte der Bauer, dass er nicht weiß, wie er das Fleisch jetzt wegkriegen soll. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich wollte mir eh eine große Gefriertruhe kaufen. Die habe ich noch nicht. Ich besorge mir jetzt sofort eine Gefriertruhe. Ich kaufe dir alles ab. Und dann habe ich gedacht, weil besser geht's nicht. Wir kennen die Kuh, seitdem sie, nicht seitdem sie auf der Welt ist, aber wir kennen die schon lange, ja, und so weiter. Und die steht da den ganzen Tag auf 1000 Meter, krabbelt auf einer Weide rum und frisst nur frisches Gras. Und ich dachte zu meinen Kindern gesagt, man kann nichts Besseres essen, wenn man Fleisch isst, als die Liese. Die hieß Liese.
Oh Gott, man kann nichts Besseres essen als die Liese.
Ja, es ist halt so, ne? Das ist halt einfach, das sehe ich sehr pragmatisch.
Ja, ist gut.
Und dann habe ich das auch gemacht und dann haben wir so viel abgekauft, wie wir reinmachen konnten. Und das war vom Fleisch, man konnte nicht alles verwenden wegen dem Unfall und so weiter. Haben wir 80 Kilo gekauft. 80 Kilogramm bestes Rindfleisch. So, was wir so richtig hochgehalten haben. Und ich bin auch niemand, der picky ist. Also ich nehme nicht nur ein Filet und ein Entrecot, sondern ich nehme die Leber und das Herz. Und dann nehme ich alles, was man essen kann. Also man kann ja fast alles essen. Und ich kann auch alles verwerten. Ne? Und naja, und wir haben da dann tatsächlich eine Mäusefamilie bei uns in der Haus gehabt. Und wir benutzen nur Lebendfallen, weil da gibt's auch eine Story meiner Kindheit, warum ich keine Todesfallen benutze, weil es so ein Trauma gab. Und wir nehmen nur Lebendfallen und auf dem Schulweg setzen wir die Mäuse, die bei uns reinlaufen, dann auch immer irgendwie außerorts irgendwo in den Wald ab. Nicht, dass sie da lange überleben würden, da muss man sich keine Illusion machen, aber ich selber möchte sie nicht töten, so, ne? Und dann hatten wir tatsächlich Mäuse und die haben unseren Trockner gekillt. Jedes Mal, wenn wir versucht haben zu trocknen, wurde die Wäsche nicht trocken. Es hat bestialisch gestunken. Und ich habe nicht gecheckt, warum. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich oft mal nicht zu Hause bin. Und da hatte sich eine Mäusefamilie auf den Kupferspulen von unserem Trocknermotor sich ein Nest gebaut. Wir haben uns immer gefragt, wo die Socken hinkommen. weil da waren einzelne Socken weg. Und wir dachten, das kann doch dieses Klischee, wie kann das sein?
Waschmaschine kennen wir es, aus dem Trockner kennen wir es nicht.
Dann hatten Wäsche Löcher, wie so Mottenlöcher, aber größer. Dann hatten sie gelbe Urinflecken. Dachte ich, scheiße, Mann. Und dann hat alles so gestunken. Naja, lange Rede. Ich habe dann den Trockner irgendwann aufgeschraubt, weil ich dachte, da muss irgendwas drin sein und habe halt dann eine gegrillte Mäusefamilie gesehen.
Ach, du liebes bisschen.
Und habe halt gedacht, es hat mir auch wirklich leid getan, ne? Obwohl der Schaden total hoch war, weil der Trockner war tatsächlich kaputt. Wäsche, dann der Aufwand und so weiter. Dann haben wir den Trockner, mussten wir entsorgen und dann mussten wir einen neuen kaufen und naja, hat mega nervig. Und dann dachten wir, aber jetzt haben wir den Schaden behoben. Und dann sind wir exakt, als der Trockner dann neu drin war, einen Tag später in Urlaub. 3 Wochen waren wir weg. Und dann kamen wir aus dem Urlaub zurück und dann haben wir unser Haus aufgeschlossen und dachte, es hat jemand eine Leiche in unser Haus gelegt. Und wir haben diese Leiche gesucht, weil wir dachten, das muss hier ein totes Tier liegen, mindestens so groß wie ein Hund. Und es war so schlimm, dass ich gehofft habe, der Gestank war so dick, dass ich hoffte, dass ich ihn mit meiner Schneefräse aus dem Haus schrubben kann. Und vor allem, ich habe gedacht, wir müssen das Haus verkaufen. Wir müssen ausziehen und das Haus verkaufen und der Nacheigentümer muss es abreißen. Das haben wir gedacht, weil wir dachten, es kann nie wieder rausgehen. Und dann haben wir das gesucht und dann haben wir gefunden, dass diese Mäuse, bevor sie selber zum Opfer fielen, haben sie noch das Stromkabel von der Gefriertruhe angefressen.
Ach du Scheiße.
Ey, Leute. Also,
oh Gott.
Das war das Allerschlimmste. Dann haben wir gesehen, das ist in der Gefriertruhe, die ist abgetaut.
Aber wie, sind da auch so Larven, also sind Fliegen da reingekommen?
Ey,
wie?
Woll, das Blut.
Nein.
Doch, das erzähle ich euch, das müsst ihr euch alle vorstellen.
Oh Leute, jetzt kurz weghören, glaube ich.
Der Quoll, das Blut aus der Gummidichtung raus.
Nein, ich kann das nicht hören.
Und als ich die Tür aufgemacht habe, da kam ich mir vor, als würde ich bei Shining von Jack Nicholson vor dem Aufzug stehen. Weißt du, kennst du die Szene, wo das Blut aus dem Aufzug kommt?
Hör mal auf.
So.
Oh Gott.
Hey, steckte schon mal in einer ähnlichen Situation. Ich habe einfach alles ausgezogen, bis auf meine Boxershorts und Gummistiefel angezogen und bin da reingegangen und habe dann nach dem Trockner und der Mäusefamilie eine riesige Gefriertruhe und 80 Kilo Liese entsorgt. Das heißt, alles für den Arsch. Es war so schlimm.
Das ist die schlimmste, lustige Geschichte, die ich je in meinem Leben gehört habe.
Es war grauenhaft. Und dann war ich so sauer auf diese Mäuse. Ja. Ich war so stinksauer auf diesen auf, weißt du, und dieses Kabel, was sie angefressen hatten. Leute, es war nicht so, dass sie das Kabel dann genutzt hätten, um sich Schmuck zu bauen und sich schön einzurichten. Die haben einmal in dieses Kabel reingebissen.
Das war's.
Das hatte hatte nur an einer Stelle die Isolierung ab. Und das hat gereicht, um dieses Ding zu killen. Es war noch nicht mal so ein, es war so ein Schnippi-Schnappi-Biss, mal da, mal ein bisschen hier reinbeißen, mal eine Nudelpackung aufmachen. So gar nichts Besonderes, weißt du. Aber damit haben die das geschafft, diesen Schaden anzurichten. Das hat mich so angenervt. Nach wie vor trotzdem nur lebend fallen. Ich würde keiner Maus den Tod wünschen, deswegen.
Wow. Also das, ich muss mich erstmal innerlich sammeln. Dann muss ich überlegen, ob es, gibt es schon sowas wie Kabelschutz?
So Mäusekabelschutz, es gibt eine, ich glaube, das nennt man sowas wie
so eine Isolierung eigentlich.
Es gibt sowas wie so einen Spannungsüberwacher. Das heißt, du kannst den anstecken und wenn die Spannung wegfällt, kriegst du einen Alarm. Also das heißt, dann piepst das entweder.
Hast du das installiert?
Nee.
Ja, das musst du machen.
Muss ich eigentlich machen. Ich habe keine Gefriertruhe mehr gekauft. Weil es war ja Notkauf für diese Kuh. Ich wollte nicht, dass der das Fleisch nicht loskriegt und diese Liese.
Verstehe.
Dass das weggeschmissen werden muss. Es war ja eigentlich eher eine Situation, wo man dachte, komm, wir kaufen das jetzt, ist doch eigentlich cool, weil davon essen wir ewig. Okay. Also Jahre mit der großen Familie, bis das Fleisch gegessen ist. Naja, sollte nicht so sein.
Toll. Also danke dafür. Danke für diese Ausführungen. Wollen wir die letzte Praline essen? Wir laufen so langsam ins Finale.
Ja, furchtbar.
Bisschen noch.
Es bleibt nur noch eine übrig. Es ist eine Pistazienpraline. Also,
du darfst die Pistazie haben.
Nee, ich hab die andere. Oh, guck mal, das sieht auch gut aus. Oh, ich habe die aufgeteilt.
Das ist heller Nougat.
Das ist Nougat wahrscheinlich, ne?
Pistazien-Nougat. Pass auf.
1,12,8.
Mhm. Ja, also schmeckt gut, aber haut mich jetzt nicht um.
Die Qualität ist schon sehr gut.
Ja,
aber also im Sinne von, dass alle sehr lecker waren. Ich hätte es gerne in einer anderen Reihenfolge gemacht. Ich hätte jetzt gerne die Marzipanpraline gehabt. Aber trotzdem auch lecker. Also
im Nach- oder Abgang oder wie auch immer man das sagt, kommt dann nochmal was. Ne? Das geht nochmal hoch. Wahrscheinlich.
Am Anfang schmeckst du nur den Zucker von dem Nougat.
Genau.
Und jetzt schmeckt man die Pistazie.
Ich finde es auch so interessant. Ich esse gern dunkle Schokolade, so 70%. Wie unterschiedlich die sich manchmal anfühlt im Mund. Das sind dann 3 Grad Unterschied, Zimmertemperatur, weil ich die nicht in den Kühlschrank lege. Manchmal ist die so, dass sie schmeckt wie so frische Mousse au Chocolat. Und manchmal lässt sie sich so bitten. Also so, dann habe ich sie so im Mund wie so ein Fremdkörper.
Dann knackst du die ab oder hast du...
Ja, dass ich so denke, ja, wer bist, was willst du?
Man denkt, man zerkaut Schellack.
Genau, das ist ein gutes, genau. So, man weiß, es ist Schokolade, aber es könnte auch Kunstschokolade sein. Fass mal kurz unter deinen Sessel.
Oh ja, da ist was.
Zieh mal bitte einen Begriff.
Ah, okay. Platzkarten.
Platzkarten. Wenn ihr zum Essen einladet.
Ohne Platzkarten.
Ohne Platzkarten. Immer. Und setzt ihr Paare auch auseinander oder nein?
Nein, im Gegenteil. Also
endlich mal zusammen, damit sie sich miteinander unterhalten.
Nee, es ist so ein bisschen so, dass das Klientel der Menschen, die bei uns zum Essen kommen, könnte unterschiedlicher gar nicht sein. Das war bei mir in der Kindheit immer schon so, weil ich unglaublich verwurzelt bin mit dem Schwarzwald. Ich habe ganz enge Freunde, die alle sehr, sehr unterschiedliche Dinge tun. Ich habe im Schwarzwald gibt es niemanden, der ansatzweise das tut, was ich mache, also in der Öffentlichkeit steht oder irgendwie im Showbusiness da mit den Studenten, sondern es ist halt ein Straßenbauer, der eine hat eine Baufirma, der andere hat ein Fliesengeschäft, der nächste ist Altenpfleger, der andere macht was mit, also alles sehr bunt gemischt. Und es ist eigentlich total cool, die Leute einzuladen. Ich habe meinen Stammplatz. Aber das liegt ein bisschen daran, dass man logistisch so sitzen will, dass man hin und her kann.
Und dann guckt man, wie sich das findet.
Und das finde ich eigentlich viel cooler. Ja. Und oft ist es ja so bei Paaren dann, dass wenn mehrere Paare kommen oder so, dass sich oft ganz lustigerweise immer die Männer so ein bisschen gruppieren und die Frauen so ein bisschen gruppieren. Ja. Oder dann, wenn es jetzt das wäre, oder dann gibt es auch manchmal, wenn ich nur Jungs einlade, ich habe ja vorher gesagt, ich bin Stammtischvater, das habe ich eingeführt bei uns im Dorf, dass ich versuche einmal im Monat, was mir längst nicht gelingt, aber das ist so die Idee, einmal im Monat ein Stammtisch bei mir zu machen, dann lade ich alle ein und dann gibt es ein großes Feschbar, sagen wir. Und ich habe eine Zapfanlage, wo man dann, jeder kann sein Bier zapfen und ich finde das total schön. Und dann ist auch lustig, da formieren sich die Leute ein bisschen so nach entweder beste Kumpels oder Genre. Also was macht der eine, der Fliesenleger setzt sich eher zu dem, der eine Baufirma hat, der nächste, der bla, so, ne? Das finde ich ganz lustig. Manchmal setze ich ganz gezielt aber einen, der gar nicht reinpasst, sage ich, hier ist noch ein Stuhl frei für dich und so.
Und das wäre im Grunde die Entsprechung auf die Platzkarte, dass man manchmal denkt, euch trennen Welten auf den ersten Blick, auf den zweiten, aber wenn ihr so euer, vielleicht. Wenn so ein Funke erstmal rübergeht, dann quatscht ihr stundenlang,
ja, und so ist es gut geht. Auch,
das ist ja dann toll. Ne?
Und wenn meine Kinder alle da sind mit ihren Freunden, und dann auch noch Freunde und so weiter, dann separiert sich es ein bisschen nach Alter. Dann setzen sich die jungen Leute so zusammen und so. Ne? Also ich finde, es hat so eine Eigendynamik.
Schön.
Wenn man sie ganz künstlich durchbricht, kann man den Abend auch abwürgen. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich den Daniel Stoll, der eine Baufirma hat, neben meine Kinder setze, weil dann sitzt er da wie bestellt und nicht abgeholt. So. Aber ich finde es schon lustig. Ich mag das auch sehr. Leute zusammenzubringen, finde ich total geil. Oder den Stammtisch immer um eine Person zu erweitern, der noch nie da war. Und zu gucken, was so passiert. Ja.
Ziehst du noch einen Begriff, bitte?
Kleine Kisten.
Tja, weiß ich auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
Echt eine gute Frage.
Kleine Kisten. Vielleicht.
Was könnte das sein? Könnte das sein, dass so ein benutzt du zum Aufbewahren kleine Kisten?
Naja, ich glaube manchmal, ich gehe immer wieder in dieselbe Falle und denke, ich hätte die bessere Ordnung, wenn ich alles in so kleinen Kisten hätte. Also wir reden jetzt über auch wirklich
von diesen kleinen Schuhschachteln.
So, ja, so 30 Zentimeter maximal, 30 mal 20 vielleicht, die dann vielleicht auch noch einen Deckel haben oder stapelbar sind und vielleicht auch noch unterteilt sind. Das ist so in, wenn ich an sowas vorbeigehe,
will man irgendwann, das haben?
Dann denke ich so, toll, wenn ich das habe, dann,
ist mein Leben
dann
in Ordnung.
Ist, ja, dann kann ich so eine ganz leichte Ordnung da rein. Bringen. Ich weiß aus Erfahrung seit Jahrzehnten, dass die nächste Frage das Entscheidende wäre. Was soll ich da reintun?
Ja.
Die vergesse ich aber, die Frage. Das heißt, ich kaufe die dann und denke so, jetzt räume ich das ein, aber was denn mal? Teebeutel? Nee,
passt nicht
rein. Und dann mache ich mal morgen so. Und dann stapeln und dann sich kleine Kisten
ohne das die du in eine große Kiste tun musst, damit es keine Unordnung gibt.
Ja, und dann begegne ich
dem. Ich glaube, dieses Gefühl, wenn man ein Ordnungswerkzeug sieht, ist bei vielen, vielen Menschen das Gleiche. Man will es haben, weil man immer den Drang hat, man will es ordentlich haben. Das ist, glaube ich, ein total
ist aber auch ein schönes Gefühl. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade meinen Keller in Ordnung gebracht.
Also ich meine, ich sehe deine Wohnung, das ist ja unglaublich.
Ja, die ist, ja, aber die ist ja jetzt nicht aseptisch. Ne? Die ist,
im Gegenteil, die ist total belebt.
Sie ist belebt, aber sie ist jetzt auch nicht zu minimalistisch.
Nee, aber man sieht halt, dass alles seinen Platz hat, weißt du?
Das ja, genau,
alles
das Platz stimmt.
Ist jetzt nicht so, dass das ich sagen würde, das würde ich woanders hinlegen.
Ich lebe aber auch ohne Kind und ohne Mann. Und das ist der wahrscheinlich größte Vorteil in meinem Leben. So, pass auf. Wir kommen zu entweder oder. Basilikum?
Liebe ich.
Knoblauch?
Liebe ich.
Fenchel?
Liebe ich.
Lakritz?
Da hast du mich erwischt. Nicht, dass das, ich würde, wahrscheinlich ist das Lakritz, was wir so in Süddeutschland essen, das Langweiligste vom Langweiligen, wo alle Lakritz-Kenner sagen, das ist für absolute Anfänger, das ist kein Lakritz. Das gibt ja bei Lakritz ein krasses Nord-Süd-Gefälle, umso nördlicher man kommt.
Du bist die zweite Person. Ulrike Kriener war hier, die großartige Schauspielerin, und hat genau das gesagt. Sie ist Lakritz-Fan und sie sagt aber, sie kann im Süden, gibt es gar keinen Lakritz zu kaufen.
Genau.
Es ist so, du musst es den Leuten erklären.
Das ist eigentlich vergleichbar, als würdest du sagen, ich will in, und das ist nicht despektierlich gegen irgendein Land, ich nehme jetzt mal wahlweise ein Urlaubsland, Ägypten. Ich will in Ägypten gut frühstücken, sage ich jetzt mal. Aber ich rede jetzt von nach deutschem, süddeutschem Standard gut frühstücken. Kannst du ja komplett vergessen. Also das ist genauso, es gibt ja so Urlaubsländer, wo man einfach nicht gut frühstücken kann. Sondern gibt es halt ein Croissant oder ein Sandwich, ganz billiges Wurstscheiben und alles, was du als Schwarzwälder so total als normal empfindest, gibt es ja in anderen Ländern nicht. Amerika zum Beispiel. Kannst du nicht gut frühstücken, wenn du jetzt halt außer von Pancakes und irgendwelchen Sandwiches.
Eine ganz andere.
Ist eine andere. Ja. Und ich glaube, so ist Lakritz bei uns in Süddeutschland. Lakritz bei uns in Süddeutschland ist für Arme. Also im Sinne von, für Menschen, die kein Verständnis haben für Lakritz. Ich habe auch keins entwickelt, weil ich im Süden lebe. Aber ich merke halt, wenn ich im Norden bin, was es da an Lakritz gibt.
Ja.
Und wie krass das schmeckt. Ja. Und dass das Lakritz ist. Deswegen kann ich sagen, ich esse kein Lakritz, weil es bei uns auch keins gibt.
Kein Südlakritz.
Also es gibt Südlakritz.
Im Sinne von, ich esse kein Südlakritz, kannst du
hinfangen. Ja, ganz gut. Genau.
Okay. Kapern?
Ja, ich liebe Kapern.
Innereien liebst du auch.
Liebe Innereien.
Koriander liebst
ja,
du.
Ja, ich liebe Koriander.
Ingwer.
Ich liebe Ingwer. Guter Tipp. Jede Salatsoße aufpimpen, indem man Ingwer ganz, ganz klein schneidet und einfach so einen Teelöffel wie klein gehackten Ingwer in die Salatsoße mit einrührt. Ihr werdet neu geboren.
Oliven.
Klar.
Rote Beete.
Total.
Gorgonzola.
Oh ja.
Harzer Käse.
Sehr. Rosenkohl. Mit Zwiebeln und Harzer Käse mit Zwiebeln und Essig. Das nennt man ja Harzer mit Musik.
Ja.
Und da muss aber Kümmel drauf, damit die Musik nicht zu laut wird, weil die Musik mit Musik ist ja
lustig.
Das Furzen gemeint. Weil man ja wegen den Zwiebeln ja. und dem Harzer Käse so. Ja. Und deswegen sagt man ja, muss man Kümmel drauf. Ich liebe das. Er hat sehr viel Proteine und gar kein Fett. Also wenn man abnehmen will zum Beispiel und man isst so Harzer Käse mit Musik, da reißt einfach ein bisschen Essig, ein bisschen Öl, ganz viel Zwiebeln drauf und Kümmel, mega lecker.
Rosenkohl.
Beste Gemüse und wertvollstes Gemüse in ganz Deutschland. Gibt es kein Gemüse, was also was hier angebaut wird, was mehr Inhaltsstoffe oder mehr Vitamin C zum Beispiel hat. Das meiste Vitamin C ist ein Rosenkohl.
Da mit solchen Sachen kommst du jetzt am Ende des Gesprächs.
Ja, du fragst mich ja jetzt erst. Ich weiß das nur, weil ich Rosenkohl liebe. Ich finde das so gut. Ich finde das so lecker. Auch vor allem im Ofen machen. Ja. Also mit Zwiebeln in den Ofen legen und mit Olivenöl übergießen, ein bisschen Knoblauch dazu und dann in den Ofen legen. Das ist, das muss nicht vorher. Also man kann es kurz anschwitzen, damit es, aber eigentlich nicht. Ist
auch mit ein bisschen Honig oder Dattelsirup ja, kann man das um die Bitter, das Bittere so ein bisschen rein. Oder lecker, lecker. Was liegt auf der perfekten Pizza?
Es gibt die Mutzke-Pizza, die gab es in ein paar Pizzerien schon, weil ich immer anrufe und sage, Max Mutzke, hier könnte ich, und dann muss ich beim dritten Mal muss ich noch sagen, Mutzke-Pizza, weil es immer die gleiche ist. In meinem Fall würde ich ganz oft bestellen Pizza Diavolo, dann muss da drauf frische Zwiebeln, frischer Knoblauch, Spinat, Gorgonzola. Also es muss so eine Pizza sein, da brauchst du dieses, das braucht das Würzige.
Also eher eine weiße Pizza oder trotzdem mit Tomatensugo?
Ja, es ist schon
mit Sugo. Das ist
immer,
drauf.
Das ist schon drauf. Okay. Das ist schon drauf, aber ich meine nur als Zutaten finde ich Spinat, Gorgonzola mit frischen Zwiebeln und für den Geschmack, ich brauche das, muss so ein paar Salamischeiben unten drunter sein, damit es diese tiefe Würze hat. So wie manche auch Sucuk so mögen, diese türkische Kümmelwurst, die ich auch total gut finde.
Reis oder Nudeln?
Reis und zwar am allerliebsten, muss ich wirklich sagen, dieser Wildreis, den man in ganz vielen Supermärkten mittlerweile kaufen kann. Also ich mag alle Arten von Reis, auch Sushi-Reis und so, weil was sehr anstrengend ist zu machen, wenn man es wirklich selber machen will. Sushi-Reis kriegst du eigentlich kaum wirklich gut hin. Der Trick ist ja das Waschen, dass man unglaublich ist lange wäscht.
Auch sehr wichtig. Mhm. Kartoffeln oder Nudeln?
Kartoffeln.
Kartoffeln oder Reis?
Kartoffeln.
Wie isst du die Kartoffeln am liebsten?
Smashed.
Mhm. Gibt es da auch irgendeinen Trick, den du dir jetzt gerade verknallst?
Ja, was heißt ein Trick? Aber es ist schon so, dieses typische kurz ankochen, mit einer Tasse platt drücken und dann am besten in die Pfanne mit Butter.
Oh, oh.
Und das schmeckt wirklich wahnsinnig lecker.
Und machst du es dann richtig crispy auch?
Ja. Mhm. Aber
innen weich und außen crispy dann.
Genau, weil oben wird es ja nicht crispy. Es wird ja nur da, wo sie Butter liegt. Du kannst den auch nochmal wenden, wenn du willst, aber du kannst auch eben nicht tun.
Das sind so die Tricks, diese Tassenzerdrücker-Dinger, das sind so die Insta-Hacks, finde ich.
Nee, lässt
du
dich von Insta?
Ach, es ist Tim Melzer.
Aber weil der Tim ist, will jetzt nicht angeben, aber ich tue es trotzdem, ist seit ganz vielen Jahren einer meiner engsten Freunde. Und wenn man bei dem ist und der macht was zu essen, wenn man mit einem ausgebildeten Koch über einen Markt läuft, kriegst du eine ganz andere Vorstellung von, wie Menschen Bezug zu Essen kriegen können. Wie der Tim zum Beispiel eine Tomate drückt, bevor er sie kauft. Wie der Sachen wiegt, wie am Fisch riecht. Das hat immer so ein Gefühl wie so ein Schlosser, der Eisen in die Hand nimmt. Weißt du, der so zupackt. Und ich mochte das. Und wenn der dann kocht, dann geht das alles. Ist es sehr pragmatisch, sehr gezielt und trotzdem total respektvoll. Hat ja nichts damit zu tun, dass der dann irgendwie die Sachen da zerquetscht und so ohne Rücksicht. Sondern es ist dann alles noch mit dem gewissen Druck, den es eben braucht, damit man sie nicht komplett zerdrückt, aber doch genauso schnell und geübt, damit es eben geil aussieht. Ich finde das super. Da habe ich das abgeguckt.
Junger oder alter Käse?
Alter Käse.
Feta oder Mozzarella?
Ha, das ist halt eine blöde Frage, weil ich muss immer was dazu erzählen.
Ja, bitte.
Feta dann, auch da wieder der Tim, der den Feta pimpt, indem er da ein bisschen Sahne, Olivenöl und Butter mit reinkommt, damit es so ein Burrata-mäßig, das finde ich natürlich mega lecker.
Sahne? Feta, habe ich noch nie gemacht.
Ja, die machen dann, ich weiß nicht genau, was für eine Sahne, auf jeden Fall ist das, wenn du den aufschneidest, dann kommt da so, dann fließt das da raus, ist unglaublich. Feta darf man ja nur rupfen und nicht schneiden. Mhm. Das habe ich vorher bei dem Restaurant, wo ich essen war, habe ich ja Büffelmozzarella gegessen. Der war geschnitten.
Ah, ja.
Das ist nicht so geil. Der muss eigentlich gerissen werden wegen der Oberfläche, dass es besser schmeckt, weil dann mehr Soße drin hängen bleibt. Weil Feta geschnitten ist wie eine Plastikscheibe.
Das ist wie mit Nudeln, dass man
Mozzarella meint. Aber ich habe die obergeilste Sache letztes Mal gemacht, durch einen Zufall. Wir hatten ein bisschen Grillfeta übrig, so drei abgepackte Dinge. So Leute, innen eine Auflaufform legen, Olivenöl drüber, frischen Knoblauch, Bio-Zitronen wegen der Schale, mit Schale in Ringe schneiden, oben drauflegen, in den Ofen bei 180 Grad, gar nicht so lange, dann fängt der an zu zerfließen und zu blubbern. Und das ist eine Grundsoße. Und dann kannst du, egal was du machst, jetzt zum Beispiel Nudeln. Und dann kannst du in diese Feta-Schlotze, nenne ich sie mal.
Du hast gerade Grillkäse gesagt.
Nee, also aber nicht. Zum Grillen haben wir Feta gekauft. Aber als, so wie man kauft, als Block.
Okay, Feta-Blöcke. Weil der geht ja eigentlich auf den Grill, würde ich jetzt sagen,
zerfließt. Ja, wir haben eine andere Art von Grill. Wir haben keinen mit einem Rost, wo Feuer drunter ist, sondern wir haben so einen Mongolen-Grill. Das ist so eine Grillplatte, wo das im eigenen Saft liegen bleibt.
Ah, verstehe.
Wir haben das nur als, aber es spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall, diese Federblöcke nimmst du, legst sie in Form Olivenöl, Zitrone und Knoblauch drauf. Und das, was dann als blubbernde Schlotze da drin kocht, das nimmst du als Basis für alles, was du willst.
Für Kartoffeln, für Nudeln, für Brot.
Genau, aber zum Beispiel kannst du auch reinmachen, wenn es fertig ist und du machst es in Nudeln, dann machst du Trüffelöl rein. Dann hast du die besten Trüffelnudeln, weil du musst nichts mehr machen. Es hat die beste Soße drin, die total würzig ist, aber trotzdem kommt der Trüffelgeschmack voll raus. Und du kannst halt alles Mögliche damit machen. Das ist mega. Also deswegen liebe ich Feta natürlich auch. Seit neuestem sehr.
So, wenn wir jetzt auseinandergehen, nimmst du als Dessert eine gedachte Käseplatte, Tiramisu, Kuchen, irgendwas Kleines, Süßes, noch einen Schnaps, noch einen Espresso. Wie beendest du ein Essen?
Und zum Schluss das Dessert.
Ich bin kein Nachtischesser. Den Käse kriege ich deswegen am Ende nicht mehr rein, weil ich schon so viel gegessen habe meistens, dass ich denke, boah, ich kriege jetzt nicht nochmal Käse rein. Wobei es mich immer total anlacht. Ich denke vor jedem Essen, boah, es gibt Käseplatte. Ich werde auf jeden Fall die Käseplatte nehmen. Und danach denke ich, oh Gott, das will niemals, kriege ich das rein. Deswegen ist dann das Beste, finde ich, wenn man keinen Platz mehr hat, so eine Kugel Zitronensorbet zum Beispiel. Das finde ich total lecker. Ich finde auch lecker, eine Kugel gutes Schokoladeneis mit ein bisschen Eierlikör drüber. Das finde ich auch total lecker. Und wenn jemand Tiramisu bestellt, reicht es mir schon, einen Löffel davon zu probieren. Ja. Ich muss aber kein Tiramisu haben. Okay. Und Espresso vorm Essen immer.
Max, es ist mir ein absolutes Vergnügen gewesen, mit dir über das Essen. Ja, wir müssen vielleicht einen zweiten Teil machen oder so. Wirklich mit, es ist großartig gewesen.
Danke, war
vielen,
richtig
vielen
schön.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Folge.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Leute, ich will gar nicht lange stören. Es kommt zum Äußersten. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee. Ihr hört jeden Morgen diesen Podcast und denkt, verdammte Hacke, wie ist das denn wohl auf der Bühne? Ist das genauso unterhaltsam, informativ und möglicherweise vielleicht spontan witzig und stellenweise sogar absolut eskalierend? Dann kommt doch einfach mal zu uns, zu den Live-Shows. Andreas Loff und ich, wir begrüßen tolle Gäste auf der Bühne, in den unterschiedlichsten Städten. Dabei sind unter anderem Jasmin Mbarek, Markus Feldenkirchen, Özcan Kosa, Lena Kassel, Florence Gaub, Ina Müller wird da sein. Außerdem Fidi Oetker, Linda Zervakis und viele, viele mehr. Wir freuen uns auf euch in Städten wie zum Beispiel Köln, Hannover, München und vielen, vielen anderen. Apokalypse und Filterkaffee live. Tickets findet überall da, wo es Tickets gibt. Und natürlich auch als Link in den Shownotes. Wir sehen uns.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.